Ich wollte auch heute am Anfang mal was fragen, und zwar, wie hört ihr eigentlich Erklär mir die Welt? Also seid ihr eher die, die beim Kochen zuhören, beim Spazierengehen, in der U-Bahn, oder schaut ihr unsere Folgen auch manchmal auf YouTube mit Video? Uns würde das nämlich total interessieren, also schreibt's mal gern unter valentina@erklärmir.at oder auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind total neugierig, was da so von euch zurückkommt und ob ihr eher Audio oder Video bevorzugt. Diese Woche gibt's keine neuen UnterstützerInnen, schaut doch mal auf erklärmir.at/support vorbei. Dort könnt ihr unsere Arbeit mit einem kleinen Beitrag finanziell unterstützen. Wir haben noch ganz viel vor mit Erklär mir die Welt und würden uns sehr freuen. Jetzt aber viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Abnehmspritzen und was das ist und was die machen, erklärt uns Florian Kiefer. Hallo.
Hallo, vielen Dank Andreas für die Einladung.
Gerne, Florian. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, also mein Name ist Florian Kiefer. Ich bin Endokrinologe, tätig am Allgemeinen Krankenhaus in Wien, also an der Medizinischen Universität, bin auch im Vorstand der Österreichischen Adipositas-Gesellschaft tätig, war auch da zuletzt 2 Jahre Präsident und bin auch seit ungefähr 15 Jahren im Bereich Adipositas wissenschaftlich sehr aktiv und habe auch eine Forschungsgruppe an der MedUni Wien, die sich mit dem Thema beschäftigt.
Florian, was ist eine Abnehmspritze?
Also unter der Abnehmspritze versteht man eigentlich eine Gruppe von Medikamenten, die initial zur Behandlung eines Typ-2-Diabetes entwickelt worden sind. Also das sind mehrere Substanzen, die da im Laufe der Jahre auf den Markt gekommen sind. Die bekanntesten Vertreter sind der Wirkstoff Liraglutid, Semaglutid und Tirzepatid. Ich würde sagen, wir bleiben heute vielleicht mal bei den Substanznamen, ohne jetzt irgendwelche Firmennamen hier zu nennen, wenn das okay ist.
Ja.
Das sind Substanzen, die basieren eigentlich auf einem Hormon, einem Darmhormon, das wir alle physiologisch nach der Nahrungsaufnahme ausschütten, ja, und zwar dem sogenannten GLP-1-Hormon, also ausgesprochen wäre das dann das Glucagon-like Peptide 1. Ja. Mhm. Und dann gibt es noch ein zweites Hormon, das sogenannte GIP, das GIP, das ist das Glucose-Dependent Insulinotropic Peptide. Also wie man schon sieht, diese Begriffe kommen alle aus dem Englischen, wie halt generell in der Forschung. Und diese Hormone werden, wie schon gesagt, von allen von uns nach dem Essen, insbesondere nach Kohlenhydratverzehr, ausgeschüttet, und zwar aus dem Darm, und gelangen dann in die Blutbahn und haben eine wichtige Funktion, nämlich dass die Insulinausschüttung in der Bauchspeicheldrüse stimuliert wird, damit nach dem Essen der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. Ja? Mhm. Das ist die physiologische Funktion dieser Hormone.
Warum ist das wichtig, dass der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt?
Damit eben gerade nach Verzehr von Kohlenhydraten der Blutzuckerspiegel zwar, also er steigt grundsätzlich schon an, aber er wird durch die Insulinausschüttung steigt dann nicht überschießend an. Das heißt, keine Blutzuckerentgleisungen nach dem Essen. Außer man hat eben bereits einen Diabetes, dann kann das eben schon passieren. Also unter physiologischen Bedingungen steigt der Blutzuckerspiegel nach dem Essen an, aber bleibt in einem gewissen Bereich, wo er sozusagen noch nicht schädlich ist. Problematisch ist es zumeist dann, wenn der Blutzuckerspiegel langfristig erhöht ist. Das führt dann eben, oder das ist dann sozusagen das Zustandsbild des Diabetes. Mhm. Diese Hormone werden aber normalerweise, also werden in der Blutbahn sehr schnell wieder abgebaut, innerhalb von wenigen Minuten. Und was auch grundsätzlich gut ist, weil letzten Endes wollen wir ja nicht, dass die Bauchspeicheldrüse fortwährend das Insulin ausschüttet, sondern sie soll es eben nur dann ausschütten, wenn wir gerade eben gegessen haben oder eben, wie gesagt, vor allem Kohlenhydrate verzehrt haben. Und das erklärt jetzt aber auch schon ein bisschen, warum, wenn man diese Hormone synthetisch gibt, oder in dem Fall sind es eigentlich die Rezeptoragonisten, die man hier verabreicht, also sprich, das sind Medikamente, die genau an den gleichen Rezeptor binden wie die natürlichen Hormone. Ja, und das erklärt jetzt auch schon, warum diese Medikamente sehr gut beim Diabetes wirken, ja, weil es eben, wenn der Blutzucker hoch ist, vermehrt Insulin ausgeschüttet wird und dadurch der Blutzucker wieder gesenkt wird. Das ist also der eine Mechanismus. Das andere ist, dass man draufgekommen ist im Rahmen von diesen Diabetesstudien, dass die betroffenen Patienten auch sehr gut abnehmen können mit diesen Medikamenten. Also nicht nur, dass der Blutzucker runtergeht, sondern sie verlieren auch Gewicht. Was gerade beim Typ-2-Diabetes sehr förderlich ist, weil die meisten Menschen, die einen Typ-2-Diabetes haben, leiden eben auch unter Übergewicht und Adipositas. Das ist ja meistens die Grundvoraussetzung, damit man überhaupt einen Typ-2-Diabetes entwickelt, aber da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, wie das entsteht. Und jetzt hat man eben diesen Gewichtsverlust beobachtet und ist also drauf gekommen, dass diese Rezeptoren, diese GLP-1-Rezeptoren und auch diese GIP-Rezeptoren nicht nur in der Bauchspeicheldrüse sind, wo sie eben, wie gesagt, verantwortlich sind für die Insulinfreisetzung, sondern dass sich solche Rezeptoren auch im Gehirn befinden, und zwar insbesondere dort, wo unsere Appetitzentren sitzen. Also in Hirnregionen wie zum Beispiel dem Hypothalamus oder auch dem Hirnstamm. Das sind also die wichtigen, dort sitzen die eben die Appetitzentren. Und wenn ich diese Rezeptoren im Gehirn aktiviere, dann verursacht das Sättigungsgefühl bzw. reduziert Hunger und Cravings. Ja. Und das passiert aber tatsächlich eben nur, wenn ich die Rezeptoren also im Gehirn aktiviere, und das erreiche ich vor allem durch diese Rezeptoragonisten, also durch diese Medikamente, die also wirklich sehr, sehr stark an diese Rezeptoren binden. Ja. Und bis dato ist es so, dass die meisten dieser Medikamente gespritzt werden müssen, also subkutan unter die Haut. Ja. Manche davon werden einmal täglich gespritzt, die meisten sind mittlerweile einmal wöchentlich zu verabreichen. Ja, und das führt eben dazu, dass diese Rezeptoren im Gehirn aktiviert werden und das Sättigungssignal das Hungersignal unterdrücken und das Sättigungssignal stimulieren. Und mit dieser Erkenntnis hat man eben begonnen, diese Substanzen nicht nur für den Typ-2-Diabetes zu entwickeln und zu testen, sondern letztlich auch eben für Übergewicht und Adipositas. Und die meisten dieser Präparate sind mittlerweile für beide Indikationen zugelassen, also sowohl zur Behandlung von Diabetes als auch von Übergewicht und Adipositas. Mhm. Und vielleicht noch ein letzter Satz da dazu. Das Gute daran ist, dass bei Menschen, die jetzt keinen Diabetes haben, sondern nur unter Anführungszeichen Übergewicht oder Adipositas, dass es bei denen jetzt keine Unterzuckerungen verursacht, wie man vielleicht glauben würde, ja, sondern diese Medikamente senken den Blutzuckerspiegel wirklich in Abhängigkeit von der Höhe des Blutzuckers. Also wenn der Blutzucker hoch ist, geht es runter. Wenn der Blutzucker aber schon niedrig ist, dann fällt er jetzt nicht noch weiter ab. Ja, das ist also das Besondere an diesen Präparaten, dass sie also normalerweise, vor allem in der Monotherapie, wenn sie nicht mit anderen blutzuckersenkenden Medikamenten kombiniert werden, keine Unterzuckerungen machen. Und daher können sie auch relativ sicher von Menschen mit Adipositas ohne Diabetes eingesetzt werden.
Ich halte nochmal fest, also das GLP-1 ist ein Hormon, wenn ich vor allem immer Kohlenhydrate esse, also wenn ich jetzt eine Semmel esse oder eine Banane, dann bildet das, also in meinem Darm wird das automatisch gebildet, ist aber sehr schnell wieder weg.
So ist es. Wird ausgeschüttet, gelangt in die Blutbahn, geht dann in die Bauchspeicheldrüse, stimuliert dort kurz nach dem Essen die Insulinfreisetzung, wird aber dann eben sehr schnell wieder abgebaut durch ein Enzym, das sogenannte DPP4, Dipeptidylpeptidase 4, ist innerhalb von ein paar Minuten wieder sozusagen abgebaut. Und dadurch habe ich eben nur diesen kurzzeitigen Effekt auf die Insulinausschüttung und nicht den lang anhaltenden Effekt auf den Appetit und Gewichtsreduktion. Dazu brauche ich eben die Pharmakotherapie. Das schaffen unsere eigenen endogenen GLP-1-Hormone leider eben nicht. Ja. Und das GIP ist ein zweites, das das ähnliche Wirkung hat.
Und dann haben sich Forscher angeschaut, okay, also mit der Abnehmspritze setzt man quasi genau das zu, aber synthetisch nachgebaut.
So ist es.
Und das, was man jetzt zusetzt und da spritzt, zum Beispiel in den Bauch, das bleibt dann länger.
Genau.
Und deshalb sinkt das Hungergefühl, steigt das Sättigungsgefühl, und deshalb essen die Leute dann weniger.
So ist es.
Also es steigt nicht irgendwie der
Energieverbrauch,
sondern man hat weniger Hunger, weniger Appetit, isst weniger und nimmt dann ab.
Genau, das ist ein wesentlicher Punkt, dass durch diese Medikamente eben nicht der Energieverbrauch gesteigert wird. Deswegen sind diese ist es so wichtig, dass man diese Medikamente auch in einem sozusagen therapeutischen Konzept anwendet und nicht einfach nur die Spritze spritzt und glaubt, damit wird alles gut, sondern da ist eben ganz, ganz wichtig, dass eben auch ein entsprechendes Trainingsprogramm umgesetzt wird, um eben den Energieverbrauch anzukurbeln, Muskelmasse zu steigern, weil immer dann, wenn wir abnehmen, versucht der Körper sich dagegen zu wehren, gegen diesen Gewichtsverlust oder gegen diesen Energieverlust, weil wir sind ja quasi genetisch darauf programmiert, Energie gut speichern zu können. Das hat uns über Jahrtausende einen Überlebensvorteil beschert. Und erst in den letzten 100 Jahren oder wenn überhaupt, haben wir quasi Nahrung im Überschuss. Und jetzt kann man nicht Evolutionsbiologie von Jahrtausenden in wenigen Jahrzehnten umkehren. Und das bedeutet eben, dass wir sozusagen von unserer genetischen Ausstattung schon sehr darauf ausgerichtet sind, Hungerperioden gut zu überdauern. Und das bedeutet eben, wir müssen sehr gut speichern können. Ja, und das bedeutet auch, wenn wir Gewicht verlieren, dass der Körper eine Reihe von Anpassungsmechanismen in Gang setzt, die alle darauf abzielen, dass wir wieder zunehmen. Und das ist auch einer der Gründe, warum also wie der Jojo-Effekt sozusagen zu erklären ist. Und da gibt es mehrere Mechanismen, die da hineinspielen. Das ist einerseits eben, dass der Grundumsatz, also der Ruheenergieverbrauch, sinkt. Das ist zum Teil auch dadurch zu erklären, dass wenn wir sehr viel Gewicht verlieren, vor allem wenn wir sehr schnell abnehmen, es auch zu einem Verlust, nicht nur zu einem Verlust von Fettmasse, sondern auch zu einem Muskelmasseverlust kommt. Und der Muskel ist nun einmal der wichtigste Faktor für den Grundumsatz, also für den Ruheenergieverbrauch, sprich mehr Muskulatur heißt, wir verbrennen auch mehr Energie in Ruhe. Aber auch eine ganze Reihe anderer Mechanismen, die da sozusagen angeschaltet werden. Hungersignale kommen nach einem Gewichtsverlust nicht mehr so, Sättigungssignale kommen nach einem Gewichtsverlust nicht mehr so gut an im Gehirn. Die Hungersignale aber schon. Das heißt, wir haben auch wieder mehr Appetit. Also sozusagen auf mehreren Ebenen versucht der Körper quasi diese verlorene Energie wieder zurückzugewinnen. Mhm. Ja. Und deswegen ist es eben wichtig, auch wenn man diese Medikamente verwendet, dass man das eben in Kombination macht, einerseits mit einem entsprechenden Trainingsprogramm. Da gibt es ganz klare Empfehlungen, auch von den internationalen Leitlinien, mindestens 150 Minuten Ausdauer-Krafttraining pro Woche. Ja, das also werden dreimal pro Woche so eine knappe Stunde, wäre so die Minimalempfehlung, Sport. Dann eben zusätzlich ist es immer gut, sowas auch durch eine entsprechende Ernährungsumstellung und Ernährungsberatung zu begleiten, weil es ja nicht nur darauf ankommt, welche Mengen wir essen, sondern schon auch unsere Zusammensetzung, also sowohl die Quantität als auch die Qualität spielt natürlich eine wichtige Rolle und es stellt sich die Ernährung schon sehr stark um, auch durch diese Therapie. Das heißt, auch da ist ganz gut, das begleitend mit einem entsprechenden Ernährungsberatung, Diätologinnen durchzuführen, weil eine Sache, die man auch vermeiden sollte, ist, dass es dann ins Gegenteil umschlägt. Also sprich, dass man dann vielleicht durch diese Therapie überhaupt keinen Hunger mehr hat und dann gar nichts mehr isst oder sehr wenig nur mehr isst. Das ist auch nicht gesund, weil dann der Körper erst recht sehr, sehr rasch in seinen Sparmodus, wie ich das ganz gerne nenne, übergeht. Das heißt, da kann es dann passieren, dass man nur mehr, weiß ich, 800 oder 1000 Kalorien am Tag isst und trotzdem nicht mehr weiter abnimmt, weil der Körper schon so in einem so katabolen Zustand ist, dass er sich dann versucht quasi zu wehren gegen einen weiteren Gewichtsverlust. Also das richtige Ausmaß der Kalorienreduktion ist beim Abnehmen sehr, sehr wichtig. Man spricht von ca. 300 bis 500 Kilokalorien Defizit pro Tag, was als gesund gilt. Ja. Mhm. Das ist gar nicht so leicht, das selbst zu erzielen, weil wir wissen ja nie genau, wie viel wir verbrauchen und wie viel wir zu uns führen. Und vielleicht in diesem Kontext auch gleich erwähnt, dass eigentlich das Kalorienzählen aus diesem Grund jetzt auch nicht mehr empfohlen wird, weil wir uns automatisch immer verzählen. Ja, also es ist unmöglich, das genau, also da müsste man sich ausschließlich von Fertigprodukten ernähren, wo genau draufsteht, wie viele Kalorien diese Packung jetzt hat. Ja. Aber selbst dann kriegen wir es nicht hin, weil wir dann vielleicht wissen, wie viel wir zu uns nehmen, aber wissen natürlich nicht, wie viel wir verbrauchen. Ja. Also zumindest nicht genau. Das sind ja, man kann zwar mit Nährungsformeln und Größe und Gewicht und Geschlecht und so weiter, kann man sich das ungefähr, und Alter kann man sich ungefähr den Grundumsatz ausrechnen, aber ganz genau wissen wir das im Alltag nicht, außer man misst das in Studien. Und genau, und das ist eben sozusagen wichtig, dass man hier quasi dieses, also ein multimodales Therapiekonzept sieht. Ja, das möchte ich wirklich betonen, weil sehr häufig auch durch diesen Hype, der da in den Medien entstanden ist, die Leute glauben, jetzt nehmen wir die Spritze und dann wird alles gut. Ja, so ist es nicht. So einfach ist es leider nicht. Das ist eine sehr komplexe Erkrankung, Adipositas, mit vielen Ursachen und Mechanismen, und ich muss daher auch auf mehreren Ebenen behandeln, damit das erfolgreich und vor allem auch nachhaltig ist.
Mhm. Florian, bevor wir tiefer reingehen, gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil ich finde es so spannend, wie ist mir überhaupt drauf gekommen, dass man dieses GLP-1-Hormon quasi chemisch nachbilden kann. Was, glaube ich, interessant zeigt, wie funktioniert eigentlich moderne Medizin und Forschung. Da hat man sich nämlich wieder einmal im Tierreich oder in der Natur bedient.
Genau, ja, also da gibt es eine Echse in Südamerika, wo das sozusagen im Speichel dieser Echse zum ersten Mal dieses Exendin hieß das, das ist quasi das erste GLP-1-Hormon, was man dort entdeckt und isoliert hat, und dann eben auch in weiterer Folge drauf gekommen ist, dass dieses Hormon vor allem eben in der Insulinfreisetzung in der Bauchspeicheldrüse eine wichtige Rolle spielt. Und sozusagen, also es, wie gesagt, es kam eigentlich ursprünglich aus der Diabetesforschung ist das entstanden, und ja, es war eben eine Echse, also ein Tier, wo das erste GLP-1-Hormon quasi isoliert worden ist, und dann hat man das chemisch nachgebaut, und mittlerweile gibt es schon sozusagen wesentlich ausgeklügeltere GLP-1-Analoger, weil diese allerersten Analoger, also die im Hormon, diese synthetischen Hormonrezeptoragonisten, die musste man teilweise noch mehrmals täglich verabreichen, damit ausreichend Wirkung da war. Dann kamen die einmal täglichen, und mittlerweile sind wir schon bei den einmal wöchentlichen. Also sprich, die Halbwertszeit dieser Rezeptoragonisten hat sich im Laufe der Jahre durch die entsprechenden chemischen Veränderungen und ausgeklügelten wissenschaftlichen Tricks so verändert, dass man mittlerweile, wie gesagt, mit einer Spritze pro Woche auskommt. Ja. Und das natürlich macht es natürlich auch für die Patienten um einiges einfacher und angenehmer, weil sie nicht mehr so oft spritzen müssen.
Und jetzt, Florian, jetzt könnte man sagen, es gibt Tausende, zigtausende Medikamente, warum machen wir jetzt eine Podcast-Folge darüber, oder warum reden so viele Leute darüber? Kann man sagen, okay, weil abnehmen ist super, es ist schwierig, jetzt haue ich mir die Spritze rein und fertig. Aber es ist nicht nur so ein Lifestyle-Social-Media-Ding, das jetzt viele Leute interessiert, sondern auch in der Forschung und in der Medizin ist das von ganz vielen seriösen Menschen als eine sehr besondere neue Entwicklung und Innovation wird gesehen.
Ja, also ich würde tatsächlich da auch von einer medizinischen Revolution sprechen, ohne jetzt hier übertreiben zu wollen, weil wir ganz einfach für eine Massenerkrankung, nämlich der Adipositas, seit Jahrzehnten keine adäquaten Therapieformen haben. Also mit Ausnahme vielleicht der bariatrischen Chirurgie, also das sind diese Magenverkleinerungsoperationen zum Beispiel, ja, oder wo halt auch teilweise ein Teil des Magens entfernt wird, also sehr invasive Methoden. Also das heißt, es gab schon vor 20, 30 Jahren Abnehmmedikamente, die aber zum Großteil wieder vom Markt verschwunden sind, einerseits aufgrund von Nebenwirkungen, teilweise auch, weil die Wirksamkeit dieser Präparate eher bescheiden war. Manche dieser Substanzen gibt es noch, werden aber heutzutage fast nicht mehr eingesetzt, eben wie gesagt, vor allem aufgrund von einem relativ ungünstigen Nutzen-Nebenwirkungsprofil. Und mit diesen neuen Substanzen, also mit diesen sogenannten Incretin-Mimetika, werden sie auch manchmal genannt, weil dieses GLP-1 und auch dieses GIP, das sind eben sogenannte Incretin-Hormone, ja, so werden sie bezeichnet. Und deswegen nennt man die Medikamente auch häufig Incretin-Mimetika, weil sie also die Wirkung dieser Incretin-Hormone nachahmen. Ja. Und das ist, jetzt haben wir tatsächlich erstmalig seit langer, langer Zeit endlich Tools in der Hand, mit denen wir den Betroffenen wirklich helfen können. Ja, und das Besondere dabei ist, dass wir nicht nur das Gewicht reduzieren, also nicht nur die Zahl auf der Waage, weil das ist ja letztlich nicht das, was uns als Mediziner jetzt primär vielleicht jetzt interessiert. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber für uns geht es in erster Linie darum, Gesundheit zu erhalten und Gesundheit zu fördern. Ja, und das Besondere und das Schöne an diesen Medikamenten, das ist, was wir bis jetzt sagen können, mittlerweile haben einige dieser Substanzen, haben wir jetzt doch schon über 10 Jahre in Anwendung, vor allem eben, wie gesagt, auch im Diabetesbereich schon länger. Das ist, dass wir sehen, dass nicht nur das Gewicht hinuntergeht, sondern dass sich auch ganz, ganz viele der mit Übergewicht und Adipositas assoziierten Begleiterkrankungen verbessern. Das heißt eben natürlich, der Zucker, also der Diabetes wird besser, die Fettleber, der Blutdruck, die Blutfette, dann die Schlafapnoe-Syndrom ist auch eine Erkrankung, die häufig mit Übergewicht assoziiert ist. Also das ist, wenn man danach so Atempausen hat, ja. Aber auch Erkrankungen des Bewegungsapparats. Dann gibt es jetzt auch immer mehr Daten, die darauf hinweisen, dass es die Fertilität verbessert, ja, sowohl beim Mann als auch bei der Frau, weil wir wissen, dass Adipose das auch ein häufiger Risikofaktor für gestörte Fertilität ist. Also in ganz vielen Bereichen sehen wir, dass die Therapie mit diesen Medikamenten natürlich im Kontext von so einem multimodalen Therapiekonzept, wie ich das jetzt schon angesprochen habe, eben diese ganzen Begleiterkrankungen so positiv beeinflussen. Und das ist natürlich, und die Lebensqualität verbessern. Ja, und das sind eigentlich die wichtigen Outcome-Parameter letztlich. Ja, und wenn man jetzt noch eines draufsetzen mag, dann ist es so, dass mittlerweile sogar für eine Substanz, nämlich für das Semaglutid, eine entsprechende kardiovaskuläre Outcome-Studie gibt. Und ich erkläre gleich, was das ist. Nämlich man hat gerade bei Diabetes-Medikamenten ist es seit einigen Jahren üblich, dass wenn immer ein neues Medikament auf den Markt kommt, man demonstrieren muss, dass dieses neue Medikament im Vergleich zu der bisherigen Therapie, also im Vergleich zur Standardtherapie, nicht nur effektiv ist, sondern dass es auch kardiovaskulär sicher ist. Das heißt, dass die Patienten, die das verwenden, kein erhöhtes Risiko haben, irgendwelche Herz-Kreislauf-Komplikationen zu entwickeln, also einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder noch schlimmer versterben, vorzeitig im Vergleich zu der Standard, der bis zu diesem Zeitpunkt etablierten Standardtherapie. Also eine ganz wesentliche Neuerung, die also seit einigen Jahren auch in der Diabetologie vorhanden ist, dass diese Medikamente diese Sicherheit demonstrieren müssen. Ja. Und mittlerweile gibt es eben für das Semaglutid so eine kardiovaskuläre Outcome-Studie bei Menschen mit Adipose, das ohne Diabetes, ja, wo eben Betroffene untersucht worden sind, die Adipositas haben, aber eben keinen Typ-2-Diabetes und ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Also sprich, die schon einmal entweder einen Herzinfarkt hatten oder einen Schlaganfall oder eine bekannte Gefäßverkalkung beispielsweise in den Beinen. Und wenn die dieses Medikament eingenommen haben, dann haben sie ein deutlich statistisch signifikant geringeres Risiko gehabt, einen neuerlichen kardiovaskulären Event zu erleiden im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Das heißt, nicht nur ist es sicher, sondern es reduziert sogar das Risiko für Komplikationen und es war sogar die Sterblichkeit reduziert. Mhm. Ja. Und das Besondere war, das ist die erste Studie überhaupt weltweit, die gezeigt hat, dass der Einsatz eines solchen Präparats das Risiko für so kardiovaskuläre Ereignisse bei Menschen mit Adipose, das ohne Diabetes reduzieren kann.
Mhm. Florian, wir haben im Vorfeld telefoniert und du hast gemeint, wir sollten auch drüber reden, also welches Bild gibt es eigentlich von dieser Krankheit Adipositas, Übergewicht? Da denken ja viele Leute dran, Also was soll daran eine Krankheit sein? Also einfach, also was braucht man da für eine Therapie? Iss weniger, mach mehr Sport. Braucht man nicht so schlaue Leute wie dich, die sich damit beschäftigen. Und du sagst so im Gegenteil, nein, erstmals haben wir jetzt wirklich ein Medikament, mit dem wir eine Volkskrankheit wirksam behandeln können. Erzähl uns mal ein bisschen, warum blicken wir da so falsch auf diese Krankheit?
Ja, also warum wir so falsch drauf blicken, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist leider noch immer sehr stark in unserer Gesellschaft verhaftet, dass Adipose das in erster Linie ein Lebensstilproblem ist und wenn man noch weitergeht, vielleicht sogar ein selbstverschuldetes. Ja, und da müssen wir einfach umdenken und die Wissenschaft hat natürlich gezeigt, dass es nicht so einfach ist. Ja, also dass natürlich spielt der Lebensstil eine riesengroße Rolle, das ist überhaupt keine Diskussion. Aber es gibt eben noch eine ganze Reihe anderer Faktoren, die da mit hineinspielen. Also die Genetik zum Beispiel, es sind über 200 Gene bekannt, die das Risiko für Adipose das erhöhen. Ja. Mhm. Also wenn es hier Mutationen gibt in diesen Genen. Es gibt also eine Reihe von hormonellen Faktoren, die da eine Rolle spielen, Entschuldigung. Und dann natürlich, also was man auch nicht vergessen darf, wir leben in einem sogenannten Adipose, das fördernden Umfeld oder obesogenic environment, wie es auch auf Neudeutsch genannt wird. Das heißt, wir bewegen uns viel weniger, weil wir also unsere Jobs mittlerweile hauptsächlich sitzend sind im Vergleich zu unserer Großvätern-Generation, die hauptsächlich körperlich anstrengende Arbeit verrichtet haben, sei es jetzt in der Landwirtschaft, sei es jetzt in irgendwelchen handwerklichen Berufen und so weiter. Also das hat sich gewaltig verändert. Alleine wie viel wir uns auch am Arbeitsplatz bewegen, dann natürlich das ganze ultraprozessierten Nahrungsmittel, also Energie, hochverarbeitete Nahrungsmittel, extrem energiedicht, die ganze Werbung, also die Lebensmittelindustrie, viele dieser Lebensmittel sind extrem zuckerreich, was wiederum dazu führt, dass noch mehr davon konsumiert wird. Also man kann sogar sagen, dass eine gewisse Abhängigkeit dadurch entsteht. Das wissen wir, dass hoher Zuckerkonsum dazu führt, dass noch mehr Zucker konsumiert werden muss, weil die Leute einfach dieses Craving haben, ja, diese Sugar Cravings. Und eben, wie gesagt, also dann gibt es eben auch einige hormonelle Veränderungen, die damit hineinspielen. Ich habe vorher auch schon erklärt, dass beispielsweise Sättigungssignale im Gehirn nach einer Gewichtsreduktion nicht mehr so stark ankommen, die Hungersignale jedoch schon. Ja, also das ist zum Teil auch durch veränderte Hormonregelkreise zu erklären, die eben nach einer Gewichtsabnahme sich entwickeln. Also das sieht man schon, das ist wesentlich komplexer, als nur zu sagen, iss ein bisschen weniger und bewegt dir ein bisschen mehr. Ja, das wäre ungefähr so, wenn man zu jemandem mit einer Depression sagt, loch ein bisschen mehr, ja, und das Problem ist gelöst. Also
sagen manche Leute, aber ja.
Genau, ja. Also das ist es ist auch etwas, eine Erkrankung, die mit sehr vielen Stigmata nach wie vor behaftet ist, also auch so dieses Stigma der Faulheit. Ja. Dabei, ich kenne sehr viele Patienten, die unglaublich viel tun, ja, und es trotzdem nicht schaffen und die extrem aktiv unter Anführungszeichen sind und vielleicht sogar wesentlich mehr hineinstecken, was Zeitaufwand betrifft, aber natürlich auch was Geld und so weiter betrifft, um aus diesem Teufelskreislauf wieder herauszukommen. Ja, und es ist eben so, dass wir individuell unglaubliche Unterschiede. Es gibt Menschen, die können tatsächlich, ich sage jetzt mal übertrieben, essen, was sie wollen und nehmen nicht zu. Ja, und dann gibt's aber auch Menschen, die jetzt wiederum übertrieben das Essen nur anschauen und schon zunehmen. Also diese guten und schlechten Futterverwerter, wie es manchmal auch salopp formuliert wird, das gibt's tatsächlich. Und das ist auch im Moment ein wesentlicher Fokus der Forschung, zu erkennen, was diese Faktoren auch eigentlich sind, die genau dazu führen. Also wie gesagt, die Genetik ist da sicher ein wesentlicher Grund, ja, aber ist wahrscheinlich nicht der alleinige Grund, warum es so unglaubliche individuelle Unterschiede gibt.
Ich habe heute nur mit einer Freundin telefoniert, die Tirzepatit genommen hat. Die war immer sehr sportlich, war auch immer schlank, hat dann die Pille genommen und sehr stark zugenommen durch die Pille. Und hat jetzt schon ganz lange 7 Tage die Woche Sport gemacht und einfach nicht abgenommen. Konnte dann oft auch nicht gut schlafen, hat Gliederschmerzen gehabt, oft aufgewacht in der Nacht mit Schmerzen. Die ist dann zur Hausärztin gegangen und hat sich mal erkundigt über diese, was sie in den Medien davon erfahren hat. Die Hausärztin hat ihr sehr davon abgeraten. Dann ist sie zu einem, wie heißt dein Berufsstand?
Endokrinologen.
Endokrinologe. Ja.
Die Lehre von den Drüsen.
Schön. Gegangen. Und der hat ihr dann eben dieses Mittel verschrieben, ist genauso, wie du das jetzt beschrieben hast, scheinbar genau nach den Empfehlungen angewendet worden, mit Ernährungsberatung, begleitenden Sport etc. Und hat dann also das 10 Wochen genommen und hat in jeder Woche circa 1 Kilo abgenommen, was sie davor jahrelang gekämpft hat, so viel sich mit ihrer Ernährung beschäftigt hat, was auch massiv auf die Psyche geht, wenn Ernährung nichts mehr ist, was einem auch vielleicht gut tut und Spaß macht, sondern wo man sie erzählt, irgendwie den ganzen Tag überlegt, so wie plane ich den Tag, dass ich ja nicht zu viel esse. Genau, und für sie ist das wirklich sowas wie ein Wundermittel gewesen, weil sie sagt auch, das Schlafproblem ist weg, sie hat keine Gliederschmerzen mehr und das ist ein absoluter Wahnsinn. Sie hat auch irgendwie kaum Nebenwirkungen gehabt und also sie muss sich selber zahlen, sie hat gesagt, sie hat ca. 800 Euro dafür ausgegeben.
In Summe, oder?
Genau, ja. Aber auf jeden Fall eine ganz krasse Erfahrung für sie.
Ja. Das klingt sehr wie viele meiner, also wie die Erfahrung vieler meiner Patienten und Patientinnen. Vielleicht, man muss sagen, sie war vielleicht auch glücklich, dass sie überhaupt keine Nebenwirkungen hatte, weil das ist schon auch etwas, worüber man sprechen sollte, dass diese Medikamente natürlich schon auch Nebenwirkungen haben können. Ja. Das Häufigste, was auftreten kann, ist Übelkeit, vor allem am Beginn der Therapie, wenn die Dosis eben langsam gesteigert wird. Also das ist auch der Grund, warum man nicht sofort mit der Höchstdosis beginnt, sondern warum diese Medikamente so langsam auftitriert werden. Manche Patienten, also auch hier ist das Ansprechen sehr individuell unterschiedlich. Manche kommen mit relativ niedrigen Dosen aus und haben da schon eine gute Wirkung und andere brauchen Höchstdosen und nehmen damit jetzt also vielleicht gar nicht so viel ab wie jemand anderer mit weniger. Also das ist auch etwas, wo wir noch nicht so genau wissen, warum die Responses teilweise sehr unterschiedlich sind. Also warum es diese Super-Responder auf der einen Seite gibt, aber auch dann wieder Patienten, die nicht so gut darauf ansprechen. Grundsätzlich muss man aber schon sagen, dass im Schnitt die Gewichtsreduktion mit diesen Substanzen schon deutlich besser ist als mit jeder anderen Lebensstilmaßnahme, die es sozusagen sonst gibt. Ja, und das vor allem, wenn man es in Kombination anwendet. Also man kann ungefähr, vielleicht, weiß nicht, wird vielleicht auch die Zuhörer interessieren, dass je nach Substanz, ja, also die kann man also sagen, dass die durchschnittliche Gewichtsreduktion bei den allerersten Präparaten waren wir ungefähr so bei 10%. Mittlerweile sind wir bei der neuesten Generation, also das wäre eben auch dieses Tirzepatit, was du angesprochen hast. Das ist eben ein dualer Rezeptoragonist, ja, also der aktiviert gleich zwei Rezeptoren, nämlich den GLP-1 und eben den GIP-Rezeptor, also beide dieser Hormone. Das ist derzeit das potenteste Medikament am Markt. Da sehen wir Gewichtsreduktion im Schnitt bis zu 20% vom Ausgangsgewicht und teilweise sogar mehr. Ja.
Also bis so mit 100 Kilo, die dann
80 zum Beispiel, ja. Aber da gibt es dann eben auch wieder, wie gesagt, große Unterschiede. Gibt es Leute, die vielleicht also 30 Kilo abnehmen und den anderen, der wieder nur 10 Kilo abnimmt beim Ausgangsgewicht von 100. Mhm. Aber so im Schnitt sind es dann ungefähr diese 20%. Ja. Und aber eben um noch kurz bei den Nebenwirkungen zu bleiben, also Übelkeit ist das Häufigste. Meistens am Beginn der Therapie, das vergeht dann normalerweise auch wieder, beziehungsweise kann man die Dosis reduzieren und dann meistens verschwindet es. Andere Nebenwirkungen, wenn es sozusagen, also betreffen dann auch meist den Verdauungsapparat, das wäre eben dann manchmal Durchfall oder auch Verstopfung, also beides kann auftreten. Wenn die Übelkeit sehr stark ist, kann es leider auch Erbrechen machen. Also das ist auf jeden Fall ein Grund, warum, wenn man die Dosis reduzieren muss oder vielleicht sogar kurzfristig einmal die Therapie pausieren muss, dann können seltene Reaktionen an der Einstichstelle auftreten. Wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte, ist bei Patienten, die eine Vorgeschichte haben für also Gallenblasen- oder Bauchspeicheldrüsenprobleme, also bei Menschen, die schon Pankreatitis, also Bauchspeicheldrüsenentzündungen hatten, bei denen sollte man das nicht verwenden. Ja? Oder auch bei Leuten, die immer wieder Gallenkoliken haben, also wo ein Gallenstein vielleicht irgendwo stecken geblieben ist, insbesondere wenn die Gallenblase noch drinnen ist, muss man auch vorsichtig sein. Also da würde ich es nicht verwenden, weil da das Risiko, dass sowas wieder auftreten könnte, erhöht ist. Genau, also das sind also mal so im die wichtigsten Dinge, an die man denken muss. Jetzt gibt's ganz rezent in den Medien eine Komplikation, die unglaublich selten auftritt, aber die etwas aufgepusht wurde in den Medien, insbesondere weil ein Prominenter darüber berichtet hat, nämlich Robbie Williams, ja, der auch so ein Medikament nimmt oder genommen hat, wo es zu einer speziellen, also zu einer Entzündung im Bereich des Sehnervs kommt, wo die Leute dann möglicherweise so einen Visusverlust, also einen Sehverlust haben. Ja, und das ist irrsinnig selten. Also ein paar Fälle auf unter einer Million, also auf eine Million. Ja. Man weiß bis jetzt überhaupt noch nicht, ob da überhaupt ein kausaler Zusammenhang besteht, also ob das Medikament überhaupt etwas damit zu tun hat oder ob das einfach nur zufällig bei solchen Leuten aufgetreten ist, die das halt auch genommen haben. Man muss dazu sagen, dass wir ja manche dieser Substanzen schon seit, wie gesagt, über einem Jahrzehnt auch im Diabetes einsetzen und diese, also da nehmen die Patienten das ja auch lebenslang und also da würde ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ja, man muss wissen, dass es das gibt. Ich glaube auch, dass es gut ist, die Patienten darüber aufzuklären, aber gleichzeitig die Kirche im Dorf zu lassen und eben zu betonen, dass das extrem selten ist und dass wir eigentlich noch gar nicht wissen, ob das überhaupt mit diesen Präparaten im Zusammenhang steht. Aber das, ja, das ist etwas, was halt, wie gesagt, jetzt gerade so ein bisschen durch die Medien geistert.
Bei der Freundin von mir, die hat das 10 Wochen genommen, ist jetzt das 3 Monate aus, bisher stabil, das Gewicht gehalten. Ist das zu erwarten? Man nimmt das mal kurzfristig und dann hält man das Gewicht. Gibt es da auch einen Jojo-Effekt? Muss man das ganz lange nehmen?
Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, weil jeder Patient oder jede Patientin stellt diese Frage am Beginn der Therapie. Wie lange muss ich das nehmen? Dazu muss man sagen, Adipose, das ist eine chronische Erkrankung und bedarf daher auch eines chronischen Managements. Das heißt jetzt nicht, dass man ein Leben lang ein und das gleiche Medikament nehmen muss, aber es heißt schon, dass man immer irgendwas dafür tun muss. Weil, wie wir eben vorher schon erklärt haben, die Erkrankung kommt sonst eben wieder zurück. Und es ist auch tatsächlich so, wenn man diese Medikamente nimmt und man setzt sie abrupt ab, dass dann das Gewicht im Normalfall wieder nach oben geht, ja, relativ rasch. Deshalb ist es wichtig, dass man das eben dann auch in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin macht. Also ich mache das bei meinen Patienten so, wenn sie quasi ihr Zielgewicht erreicht haben oder auch einfach das Plateau erreicht haben, weil irgendwann einmal flacht es eben ab. Also es ist jetzt nicht so, dass die Gewichtsreduktion ins Unendliche geht, sondern es wird die Kurve am Anfang ist sie relativ steil nach unten und dann wird sie irgendwann einmal flacher und irgendwann eben ist ein Plateau erreicht. Das ist meistens so nach 6 bis 12 Monaten. Dass man dann versuchen kann, wenn eben die Patienten das wünschen, dass man vielleicht einmal schrittweise die Dosis reduziert und schaut, ob man auch mit einer geringeren Dosis das Gewicht halten kann. Und wenn das klappt, dann kann man zum Beispiel nach einem Monat oder so noch den nächsten Dosisreduktionsschritt versuchen. Ja, also so mache ich das normalerweise. Und es gibt schon Patienten, die es tatsächlich schaffen, auch wieder ganz wegzukommen von dem Medikament und mit Lebensstilmaßnahmen alleine das Gewicht halten können, zumindest über einen gewissen Zeitraum. Allerdings ist es nicht selten, dass es dann irgendwann doch wieder zu einer Gewichtszunahme kommt und das ist halt dann spätestens der Zeitpunkt, wo ich dann quasi wieder zum zum Arzt oder zur Ärztin gehen muss und eben wieder was unternehmen muss und vielleicht wieder mit so einer Therapie starten muss. Also das Gute ist, dass diese Medikamente auch wirken, wenn man sie on und off nimmt, also sprich, wenn man eine Pause gemacht hat und dann wieder beginnt, dann wirken sie normalerweise wieder genauso gut wie vorher. Das ist das eine. Und das andere ist, dass manche Patienten nicht ganz wegkommen davon, oder ich würde sagen, der Großteil nicht ganz wegkommt davon, im Sinne von, dass sie das Medikament nicht absetzen können, ohne dass es zu einer Gewichtszunahme kommt. Die verwenden dann häufig gewisse Erhaltungsdosierungen, also niedrigere Dosierungen, mit denen sie jetzt weder zunehmen noch abnehmen, also quasi gerade das Gewicht irgendwie halten können, was dann auch wieder sozusagen ein bisschen kostensparender ist, wenn man jetzt nicht die Höchstdosis spritzen muss, weil wie wir eben vorher schon oder wie du schon angedeutet hast, sind diese Medikamente durchaus teuer und sie wären eben bis dato leider noch nicht von den Krankenkassen erstattet, wenn man keinen Diabetes hat, also nur in der Indikation Adipositas wird das eben bislang eigentlich nicht erstattet.
Wenn man das selber zahlen muss, was kostet das so, Dosis? Jetzt gesagt, jede Woche muss man bei manchen spritzen.
Ja, das richtet sich ein bisschen nach dem Präparat und nach der Dosis. Also ich würde mal sagen, es beginnt ungefähr so bei 200 Euro Monatstherapiekosten und geht hinauf bis zum teuersten und also Höchstdosis bis zu 560 Euro im Monat. Ja. Wobei, ich sage mal, die meisten pendeln sich irgendwo dazwischen ein. Ja. Also, dass jemand das teuerste Präparat in der Höchstdosis benötigt, das ist jetzt nicht gerade so häufig.
Aber das heißt, dass eine Person jetzt 2-3 Monate so eine Spritze nimmt, 10 Kilo abnimmt und dann nie wieder quasi rückfällig wird oder dieses Medikament braucht, um das Gewicht zu halten, ist eher unwahrscheinlich.
Ja, das ist tatsächlich unrealistisch. Also man muss den Patienten schon auch am Beginn der Therapie sagen, dass sie sich da eher auf eine Langzeittherapie einstellen müssen. Das heißt jetzt nicht, dass sie ein Leben lang dieses Medikament nehmen müssen oder ein und das gleiche Medikament, weil es ist ja so, dass sich da gerade in dem Bereich irrsinnig viel entwickelt. Ja. Also wir sehen ja, dass alle paar Jahre neue Präparate auf den Markt kommen. Jetzt kommen dann auch bald die ersten oralen Substanzen. Ja. Also das heißt,
also Tabletten.
Tabletten, genau, Pillen, die so auf dem gleichen Wirkmechanismus aufgebaut sind. Das heißt, da tut sich gerade wahnsinnig viel. Mhm. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss man eben schon jemanden, der mit so einer Therapie beginnen will, klar machen, dass das jetzt nicht ein Drei-Monats-Kur ist und dann ist alles gut. Ja. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich bei einem Patienten, der mit seinem Blutdruckmittel einen gut eingestellten Bluthochdruck hat, plötzlich die Blutdruckmedikamente absetzt. Was wird passieren? Der Blutdruck wird auch wieder ansteigen. Und ähnlich ist es bei der Adipose das auch. Das ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Therapie beende, kommt sie wieder zurück. Allerdings eben, wie gesagt, es gibt schon, nachdem ja der Lebensstil auch oder die Veränderung des Lebensstils ein wesentlicher Bestandteil der Therapie ist, wenn ich es schaffe, sozusagen den Lebensstil, also diesen gesünderen Lebensstil beizubehalten, nach einer Gewichtsreduktion und eben auch wirklich das Training und die Ernährung und so weiter, wenn ich das alles dann auch wirklich längerfristig umsetzen kann, dann kann das schon natürlich dazu führen, dass das Gewicht auch ohne Medikament gehalten werden kann. Aber man muss so fair und ehrlich sein, das ist eher die Minderheit oder die Ausnahme, dass das klappt. Einfach aus den, wie wir genannten Gründen, wie wir vorher schon gesagt haben, weil diese Erkrankung einfach oder ein intrinsisches Phänomen dieser Erkrankung oder Teil dieser Erkrankung ist einfach, dass es sozusagen wiederkommt. Ja? Also dass eben diese Mechanismen, die da im Körper in Gang gesetzt sind, darauf abzielen, dass das Gewicht wieder zurückkommt, also der Jojo-Effekt eben. Ja.
Weil wir schauen uns in den Spiegel und wollen vielleicht 3 Kilo weniger haben, aber unser Körper will eigentlich Gewicht haben. Wenn er das mal gehabt hat, dann tut er
so ist es.
Alles, was er kann, damit er es wieder kriegt.
Genau, das ist, man spricht in dem Kontext auch von der sogenannten Setpoint-Theorie. Also das ist quasi, man kann sich das vorstellen wie so ein verstelltes Thermostat, also das Thermostat ist in dem Fall das Gehirn, wo nämlich das Gehirn, also Adipose ist auch primär eine Erkrankung des Gehirns. Ja. Also das, die überschüssige Energie lagert sich zwar im Fettgewebe und dann auch leider in den anderen Organen ab, ja, aber das Zentrum, die Schaltstelle ist das Gehirn. Und diese Setpoint-Theorie besagt eben, dass wenn man einmal ein bestimmtes Gewicht erreicht hat, das Gehirn versucht dann quasi wieder dorthin zurückzukommen nach einem Gewichtsverlust. Ja. Und das sind eben, wie gesagt, diese Faktoren, die, wo ich vorher auch schon erklärt habe, mit Hunger, wie die Hungersignale und Sättigungssignale im Gehirn verarbeitet werden. Ja. Das ist eben sehr, sehr schwierig, diesen Setpoint zu durchbrechen und das Thermostat wieder auf ein gesundes Niveau einzustellen, sozusagen. Ja.
Weil wie ich so mich eingelesen habe, das alles gehört habe, mit Freunden gesprochen habe, die das genommen haben, bin ich selber so, man dachte so, na, eigentlich klingt das ja ganz interessant, also ich bin nicht adipös. Aber ich bin 1,80 groß, ich habe 88 Kilo, ist ein Body Mass Index von 27 und ich habe so eine Lebensphase gehabt, wo ich einerseits viel Stress hatte und dann psychische Probleme, da habe ich einiges zugenommen und ich ernähre mich eigentlich gut, ich mache sehr viel Sport, aber die Kilo bleiben jetzt, ja. Mhm. Und mir dann schon gedacht habe, habe ich das von einer Freundin gehört, naja, mit so ein paar Mal eine Spritzer reinhauen und dann sind die Kilo wieder weg, wäre schon nice, aber wie ich von dir lerne, eher naiv.
Ja, also ich meine, es gibt ganz klare Indikationen, wann diese Therapien eingesetzt werden sollen. Ja. Und da ist es eben so, dass da wird tatsächlich auch der Body Mass Index herangezogen. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob der Body Mass Index wirklich das ideale Maß ist, aber es ist halt etwas, was standardisiert ist, was sehr einfach zu messen ist und auf der ganzen Welt uniform ist sozusagen. Da ist es eben, also es gilt eben ein Body Mass Index von größer 30 Kilogramm pro Quadratmeter. Das ist also genau die Grenze der Adipositas, die beginnt bei 30, wäre eine Indikation, oder auch bereits ein Body Mass Index von größer gleich 27, wenn bereits übergewichtsassoziierte Begleiterkrankungen vorliegen. Also zum Beispiel ein Bluthochdruck, ein Prädiabetes, also eine Diabetesvorstufe, eine Fettlebererkrankung, eine erhöhte also Hyperlipidämie, also erhöhte Blutfette, also irgendeine Begleiterkrankung oder auch mehrere, die mit Übergewicht im Zusammenhang stehen. Dann kann man das auch schon bei einem BMI ab 27 verwenden. Mhm. Ja. Also das ist einmal so die grundsätzliche Indikation. Es ist nicht, bitteschön, dazu gedacht, dass man beim Normalgewicht einfach noch 3, 4, 5 Kilo für die Idealfigur oder für die Bikini-Figur abnimmt. Also es bringt auch relativ wenig, weil, wie wir jetzt gerade schon diskutiert haben, in dem Moment, wo ich aufhöre damit, geht das Gewicht wieder nach oben. Ja? Also das heißt, das ist dann kein nachhaltiger Effekt. Das ist, glaube ich, etwas, was man in Zeiten wie diesen schon nochmal betonen muss, weil da natürlich schon auch einiges an Missbrauch passiert und weil das sicherlich auch sehr viele Menschen verwenden, die das eigentlich gar nicht verwenden sollten, weil sie eben keine Erkrankung haben. Ja? Und ein Medikament soll man eben auch nur dann nehmen, wenn man krank ist und nicht einfach nur, weil man halt sozusagen aus kosmetischen Gründen ein bisschen besser ausschauen möchte und ein bisschen weniger Kilo haben möchte. Ja. Und wie gesagt, es ist auch nicht nachhaltig, weil es dann eben sehr schnell wieder nach oben gehen kann.
Jetzt sagt man erst euch so schön, schotzt nichts, hilft nichts. Also auch wenn jetzt... Wenn es vielleicht dumm ist, es zu nehmen, weil es einfach eh wieder zurückkommt, aber wenn, ist man da ein bisschen übel, wenn die Nebenwirkungen so überschaubar sind?
Ja, trotzdem. Also erstens ist es so, dass gerade bei schlanken Menschen, wenn die diese Medikamente nehmen, die haben häufig stärkere Nebenwirkungen als Menschen mit Übergewicht und Adipositas. Und es ist halt etwas, was man auch trotz alledem eben in einem entsprechenden Kontext auch nach entsprechender Schulung und so weiter verwendet und nicht einfach mal so wie jetzt, keine Ahnung, wie man jetzt irgendwie ein bisschen Vitamin D schluckt oder irgendwelche Supplemente nimmt, sondern es ist schon ein verschreibungspflichtiges Medikament. Es sollte, also darf auch nur nach ärztlicher Anordnung eingenommen werden. Ja. Und dementsprechend würde ich das jetzt nicht so unterschreiben mit hüft's nix, schaut's nix, weil weil es kann dann eben schon in Einzelfällen Probleme geben, wie gesagt, also insbesondere wenn es dann falsch angewendet wird oder so, dann können sehr wohl eben Nebenwirkungen auftreten. Und es ist eben auch nicht gerade billig, also da gibt es schon genug Gründe, die also dagegen sprechen, das zu verwenden, wenn man nicht die Indikation dafür hatte, also wenn man eben nicht Übergewicht oder Adipose das hat.
Jetzt will ich kein medizinisches Beratungsgespräch für mich aus diesem Podcast machen, aber trotzdem, was glaube ich auch für andere Leute interessant ist, wie nimmt dann eine Person wie ich ab, die schon eigentlich ausreichend Sport macht, die sich jetzt nicht furchtbar ernährt, glaube ich auch nicht asketisch, aber wenn der Körper so viel dagegen macht, ich weiß, alles, was ich mache, muss ich langfristig machen, sonst bringt das nichts. Und bei mir ist es jetzt so, also würde mich auch freuen, wenn ich ein bisschen einen kleineren Bauch hätte, aber eigentlich denke ich mir auch, ich bin jetzt 35, ich weiß, es ist, wenn man älter wird, eher nicht einfach sein Gewicht zu behalten, und darum denke ich mir eher, ich gehe Richtung 40, ich starte lieber mit, 80 Kilo als mit 90 Kilo in die 40er. Wie nimmt eine Person wie ich dann ab?
Also ich meine, wenn wir jetzt sozusagen bei deinem Fall bleiben, du hast ja gesagt, du hast einen BMI von 27 Kilogramm pro Quadratmeter, da müssten wir jetzt genauer schauen, ob nicht vielleicht doch schon hier eine möglicherweise eine Indikation vorliegt, wenn man beispielsweise jetzt schaut, und wenn du jetzt beispielsweise eine Fettleber hättest, dann wäre das eventuell doch schon eine Indikation, wo man mit so einer Therapie arbeiten könnte.
Also ich würde sagen, Kontext, weil also ich bin wohl gesund, außer ich habe familiär bedingt sehr hohes Cholesterin.
Ja, genau. Da ist es so, dass der hohe Cholesterinspiegel jetzt nicht eine direkte Folge des Übergewichts ist, sondern halt offenbar was Genetisches ist, aber nichtsdestotrotz hast du dann in Summe schon ein etwas höheres Risiko auch für, logischerweise für kardiovaskuläre Events wieder, nicht? Das haben wir vorher schon besprochen, was das ist, also ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt und so weiter. Deswegen muss man eben auch bei so einer Erkrankung, wenn man eben eine familiäre Hypercholesterinämie hat, cholesterinsenkende Medikamente nehmen. Aber das wäre schon ein Fall, wo ich mir durchaus überlegen würde, ob nicht trotzdem so eine Therapie Sinn machen könnte, weil ich vielleicht durch die Gewichtsreduktion noch einmal dieses kardiovaskuläre Risiko ein bisschen senken könnte. Mhm. Ja, bei jemandem, der vielleicht ohnehin schon ein erhöhtes Risiko hat. Ja. Aber wiederum, dann ist die Frage, ist das dann etwas, was du dann nur nimmst, um also ein gewisses Zielgewicht zu erzielen, und dann schaust, ob du das mit Lebensstil halten kannst? Das ist dann immer so ein bisschen die Frage, ob du es dann nicht als Dauertherapie benötigst. Das ist etwas, was man im Vorfeld oft noch nicht so genau beantworten kann. Manche schaffen es dann doch. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, wenn ich jetzt dieses Medikament nicht anwende und ich bin so leicht übergewichtig und erfülle aber vielleicht noch nicht die Kriterien für eine medikamentöse Therapie, da ist es so, dass man tatsächlich eben nur unter Anführungszeichen mit klassischen Lebensstilmaßnahmen arbeiten kann. Ja. Das heißt, da muss man dann sehr genau schauen, ob das, was du bis jetzt gemacht hast, ob du das alles richtig gemacht hast. Also sprich, da ist wiederum meine Empfehlung, mit einem Diätologen oder einer Diätologin einmal zu arbeiten und sich wirklich genau anzuschauen, wie ist deine Ernährung, wann isst du was, wie ist deine Nährstoffzusammensetzung, wie viel Kohlenhydrate isst du, ernährst du dich sehr von einfachen Kohlenhydraten oder eher komplexen Kohlenhydraten, isst du die eher in der Früh, isst du die eher am Abend, wie ist der Alkoholkonsum, also da gibt es schon sehr viele, sage ich mal, da kann man über, also es gibt sehr viele Bereiche, wo man noch 1-2% herausholen kann, weil also selbst wenn jemand der Meinung ist, ernährt sich eigentlich ideal und bewegt sich ausreichend, wenn man dann genauer hinschaut, findet man dann sehr häufig doch noch Bereiche, wo man noch was rausholen kann, ja, mit einer entsprechenden professionellen Beratung. Ja, das heißt jetzt nicht, dass das bei jedem klappt, aber das wäre dann der Ansatz, ja, dass man schaut, dass man dann sich auch dein Trainingsprogramm mal anschaut, wie viel Ausdauertraining, wie viel Krafttraining, sehr viele Patienten machen vielleicht auch ein bisschen den Fehler, dass sie beim Abnehmen zu viel Krafttraining machen und zu wenig Ausdauertraining machen, was natürlich, also das Ausdauertraining ist sicherlich, also das Beste ist die Kombination aus Kraft und Ausdauer, aber man sollte schon den Fokus dann etwas mehr aufs Ausdauertraining legen, weil da insgesamt natürlich der Energieverbrauch etwas höher ist, abgesehen davon, dass durchs Krafttraining natürlich es zu einem Muskelzuwachs kommt, was dann zwar die Körperzusammensetzung schon verbessert, also sprich das Verhältnis zwischen Fettmasse und Muskelmasse, aber die Zahl auf der Waage deswegen nicht unbedingt hinuntergeht.
Ja,
also
wurscht ist dann, oder?
Was aus medizinischer Sicht absolut nicht das Problem ist, ja, weil ich meine, uns geht es also viel mehr um die Körperzusammensetzung als jetzt um die Zahl auf der Waage. Mhm. Aber für die Betroffenen ist oft die Zahl auf der Waage das Entscheidendere. Ja. Mhm. Aber ganz grundsätzlich kann man schon sagen, dass es die Kombination wichtig ist, dass man nicht nur reines Krafttraining, sondern dass man auch ausreichend Ausdauer machen sollte. Ich empfehle sogar eben etwas mehr Gewicht aufs Ausdauertraining zu legen. Also und dann kann man natürlich noch stundenlang über unterschiedliche Ernährungsformen, Intermittent Fasting und so weiter sprechen. Gibt es da Konzepte, die vielleicht im Alltag besser anwendbar sind? Ja, ich bin jetzt kein Fan von irgendwelchen speziellen Diäten oder so. Also ich bin immer der Meinung, dass ganz gut ist, generell eine ausgewogene Ernährung zu haben und nicht einer einseitigen Ernährungsform zu folgen, wie zum Beispiel Keto, auch wenn es da natürlich ganz gute Erfolge gibt, kurzfristig. Aber langfristig ist dann immer die Frage, wie gesund ist eine ketogene Ernährung. Das heißt, da gibt es sehr häufig schon noch Bereiche, wo man noch was rausholen kann, wo man beim Lebensstil noch was optimieren kann, wenn man mit ein bisschen professioneller Hilfe arbeitet.
Mhm. Ja. Kommen wir zurück zu den Abnehmspritzen, weil wir jetzt sehr viel über Adipositas geredet, Diabetes Typ 2. Ich habe aber auch gelesen, also Derek Thompson, ein US-amerikanischer Journalist, der sich da sehr eingelesen hat in die Forschung, der hat auch zitiert eine große Studie mit 1 Million Menschen in den USA, wo man sich dann angeschaut hat, okay, Menschen, die GLP-1 benutzt haben, wo ist im Durchschnitt, welche Risiken sind noch gesunken. Und hat sich halt gezeigt, also er schreibt halt so, machen Journalisten gerne, spitzt zu, quasi alles Schlechte ist weniger geworden. Und viele, viele Dinge, die auch überhaupt eigentlich nichts mit dem Gewicht zu tun haben. Also es scheint so zu sein, dass diese Medikamente auch noch was anderes machen. Ja. Er beschreibt dann, dass so chronische Entzündungen vielleicht der Grund sind, dass die reduziert werden. Was weiß man denn da darüber?
Ja, also das ist ein ganz ein wichtiger Punkt und das habe ich vorher schon ein bisschen angedeutet, dass ich eben gesagt habe, dass wir also mit diesen Medikamenten ja nicht nur die Zahl auf der Waage behandeln, sondern dass wir die ganzen Begleiterkrankungen positiv beeinflussen, die eben sehr häufig mit Übergewicht und Adipositas assoziiert sind. Es gibt insgesamt über 200 beschriebene Begleiterkrankungen, ja. Mhm. Nicht nur das, also du hast jetzt auch gerade angedeutet, dass es auch möglicherweise Effekte gibt, die unabhängig vom Gewicht sind. Entzündung, Inflammation ist ein ganz wesentlicher Punkt, wobei ich der Meinung bin, dass es nicht ganz unabhängig vom Gewicht ist, weil wir wissen auch, dass Adipositas sehr stark mit einer chronischen subklinischen Entzündung assoziiert ist. Das heißt, eine Entzündungsreaktion im Körper, die wir gar nicht merken, die wir nicht spüren. Ja? Mhm. Also das kann man sich jetzt nicht wie einen bakteriellen Infekt vorstellen oder so, sondern das sind einfach in unserem Körper bestimmte entzündliche Botenstoffe erhöht. Also das sind auch wiederum im weitesten Sinne hormonähnliche Substanzen, die zum Beispiel vom Fettgewebe produziert werden können, die von bestimmten Entzündungszellen produziert werden, die im Fettgewebe sitzen, aber auch in der Gefäßwand sitzen, die dann auch in die Leber produziert Entzündungsfaktoren. Und das ist etwas, was sich systemisch auswirkt, also was sich auf den ganzen Körper auswirkt. Und man kann das sogar in der Blutbahn messen. Ja, also man kann diese entzündlichen Botenstoffe bei Adipositas häufig im Blut sogar messen. Und die Gewichtsreduktion führt dann eben dazu, dass sich auch diese chronische Entzündung im Körper, dass die reduziert wird. Ja? Und das wirkt sich dann wahrscheinlich wieder auf ganz viele andere Organsysteme aus, wenn diese chronische Entzündung weniger wird. Also das ist ein Punkt. Und vielleicht vielleicht da jetzt noch ein Nachsatz. Das ist auch, das wird auch gerade sehr heftig diskutiert, ob der Rückgang der Entzündung, der Inflammation, ob das möglicherweise der schützende Mechanismus ist, warum in dieser Studie, die ich vorher erwähnt habe, wo Patienten mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko und einer Semaglutid-Therapie weniger häufig Herzinfarkte, Schlaganfälle und vorzeitige Sterblichkeit hatten, weil man nämlich gesehen hat, dass diese Effekte wahnsinnig früh auftreten, nämlich schon nach wenigen Wochen sieht man, wie diese Kurven zwischen den Behandelten und den Kontrollpatienten auseinandergehen, also noch bevor eigentlich ein wirklich signifikanter Gewichtsverlust eingetreten ist. Mhm. Ja. Was also eigentlich der Gewichtsverlust damit gar nicht ausreichend erklärt, wieso diese Leute so einen Vorteil hatten. Ja. Mhm. Und da wird die Entzündung, die Inflammation ganz, ganz heftig diskutiert, weil die natürlich auch insbesondere im Gefäßsystem eine wesentliche Rolle spielt. Mhm. Und vielleicht ein anderer Aspekt noch, den man hier auch noch betonen sollte, und das wird jetzt auch gerade immer mehr beforscht, sind die psychischen Auswirkungen. Ja, also es gibt viele Menschen berichten auch, dass Adipose ist ja auch sehr häufig mit psychischen Erkrankungen assoziiert, also Depressionen zum Beispiel, und dass auch hier es positive Effekte gibt, also dass die Leute wahrscheinlich einerseits sozusagen sekundär, weil wenn man sozusagen abnimmt und sich wieder mehr bewegen kann und wieder mehr Lebensfreude und so weiter entwickelt, aber es kann auch sein, dass es da direkte Effekte im Gehirn gibt, die eben auch wiederum diese Belohnungszentren aktiviert werden, und das führt mich sozusagen zum nächsten Punkt. Und das ist Sucht. Man hat mittlerweile festgestellt, dass auch Süchte positiv beeinflusst werden. Also die Leute trinken, wenn sie diese Therapie nehmen, häufig weniger Alkohol. Und es gibt auch immer mehr Daten, die darauf hinweisen, dass es leichter fällt, den Nikotinkonsum einzustellen. Ja, das heißt, auch hier vermutet man, dass es direkte Effekte im Gehirn gibt, eben auf diese Suchtzentren, wo eben sozusagen durch die Ausschüttung von bestimmten Botenstoffen im Gehirn es leichter fällt, von diesen Süchten wegzukommen. Ja, also das ist auch unabhängig vom Gewicht. Also wir werden da wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch eine ganze Reihe von Anwendungsgebieten sehen, ja, wo diese Medikamente möglicherweise positive Auswirkungen haben, abseits vom Gewicht. Mhm.
Ich habe heute nachgeschaut, in den USA, laut einer RAND-Studie und Befragung haben 12% der Erwachsenen GLP-1 oder verwandte Medikamente schon verwendet. In Wien, Statistik, erstes Halbjahr 116.000 Abnehmspritzen wurden verkauft in Wiener Apotheken. Also es ist kein Medikament mehr, das jetzt nur eine kleine Nische ist, sondern das ist so dabei, hat sich schon durchgesetzt. Wo stehen wir da und was erwartest du noch? Wird Adipositas dadurch zu einem deutlich kleineren Problem, als es das bisher ist?
Es wäre zu wünschen, ja. Ich glaube, dass wir da noch ziemlich am Anfang stehen, also dass wir quasi gerade am Beginn eigentlich von einer medizinischen Revolution sind, so würde ich das wirklich bezeichnen. Denn wenn man sich anschaut, auch so ein bisschen die Pipelines der Firmen anschaut, was da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommt, da wird es eine ganze Fülle neuer Präparate geben, auch teilweise dann mit neuen Mechanismen, also andere Ansatzpunkte, die also teilweise sogar noch potenter sind als die Medikamente, die wir jetzt schon haben, und damit also auch Gewichtsabnahme in der Größenordnung von 25-30%, sofern es überhaupt notwendig sein sollte, möglich sein werden. Ja, also Bereiche, wo wir eigentlich bisher nur mit bariatrischer Chirurgie, also mit diesen Magen-Bypass-Operationen hingekommen sind. Also ich denke, dass wir da tatsächlich eben noch sehr viel Positives erleben werden und eben auch durch die Entwicklung von den oralen Substanzen, also sprich von Abnehmpillen, es wird einfach das Angebot immer größer, wodurch natürlich auch der Preis gesenkt wird, nicht? Also je mehr Konkurrenz es gibt, je mehr Angebot da ist, umso niedriger werden die Preise dann auch letztlich sein, was wiederum den Zugang zu diesen Medikamenten erleichtert und vielleicht auch dann irgendwann einmal eine Erstattung ermöglicht. Ja, das ist ja, wie gesagt, noch das große Problem, vor allem in Österreich, dass es eigentlich keine, also bis dato noch keine Erstattungsregelung gibt für diese Medikamente, mit einer kleinen Ausnahme. Bei Kindern und Jugendlichen gibt's ein Präparat, das erstattet wird. Beziehungsweise bei Erwachsenen, wenn sie vor einem bariatrischen Eingriff stehen, kann das für ein Jahr erstattet werden. Also da sehe ich tatsächlich schon sozusagen eine positive Entwicklung dahingehend, dass es dann auch wirklich, dass der Zugang für die breite Masse dadurch leichter wird. Einfach, weil es mehr Angebot geben wird, weil es billigere Präparate geben wird und dadurch halt einfach wirklich auch der Zugang für die Betroffenen einfacher wird.
Warum zahlt das nicht die Kasse, wenn das so gute Ergebnisse liefert?
Ja, das ist ein leidliches Thema und eine gute Frage. Also zum einen ist es natürlich so, dass wie immer sind das Kostengründe. Ne? Das Geld ist quasi nicht da, wenn man es jetzt einfach ausdrücken möchte. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist das vielleicht eine etwas kurzsichtige Sicht der Dinge, weil wir wissen auch schon, dass durch den Einsatz dieser Medikamente man sich unglaublich viele Folgekosten ersparen kann. Also das heißt, dass eben Komplikationen, die dann eben durch Adipositas auftreten, die verursachen ja wahnsinnig viel Kosten für das Gesundheitssystem. Und da spreche ich jetzt nicht einmal nur von den Behandlungskosten, die durch diese Folgekomplikationen entstehen, sondern auch die Ausfälle am Arbeitsplatz, Krankenstandstage, Spitalsaufenthalte und so weiter und so fort, die das gesamte Gesundheitssystem ja dann auch belasten. Das heißt, wenn ich so ein bisschen eine längerfristige Sichtweise einnehme, dann muss ich eigentlich erkennen, dass das langfristig kostensparend sein kann. Ja, und deswegen, das ist auch der Grund, warum einige Privatversicherungen jetzt mittlerweile auch schon die Kosten erstatten für diese Präparate, weil sie das schon erkannt haben, dass wenn ich vorzeitig beginne und diese Komplikationen verhindere, dass ich mir dann später sozusagen Probleme und auch viele Kosten sparen kann. Das ist das eine, abgesehen davon, dass es natürlich auch das ethisch Korrekte wäre, ja, den Menschen diese Unterstützung zu ermöglichen. Das andere Thema ist leider Gottes, glaube ich, schon auch ein bisschen, dass nach wie vor eine gewisse Ignoranz herrscht für diese Erkrankung. Also dass eben, wie wir vorher schon angedeutet haben, Adipositas sehr oft noch als ein reines Lebensstilproblem und als ein selbstverschuldetes Lifestyle-Problem gesehen wird und nicht als eine wirkliche Erkrankung. Und dadurch halt sozusagen auch eine gewisse Ignoranz besteht, diesen Menschen zu helfen. Das muss man auch ganz offen sagen. Und ich hoffe schon, dass man sich langsam auch einmal den wissenschaftlichen Fakten annähert. Und die Daten, die Evidenz ist überwältigend. Und jeder, der sich damit beschäftigen möchte, wird unmittelbar erkennen, dass es sich eben hier tatsächlich um eine irrsinnig komplexe Erkrankung handelt und nicht nur um ein reines Lebensstilproblem. Und wenn man sich die Datenlage anschaut, wird man auch erkennen, dass alle anderen Maßnahmen, also sprich reine Lifestyle-Interventionsprogramme, alle gescheitert sind. Die führen nämlich nur kurzfristig zu einer Gewichtsreduktion und in dem Moment, wo die Patienten oder die Betroffenen aus diesen Programmen draußen sind, geht es wieder nach oben. Ja, und es gibt da keine Nachhaltigkeit. Jetzt kann man natürlich sagen, bei den Medikamenten gibt es auch keine Nachhaltigkeit, aber da ist es zumindest so, solange ich sie einnehme, wirken sie. Ja, und das ist ja sozusagen das, wofür wir auch plädieren, dass man eben bei Adipositas immer etwas tun muss. Man kann nie sich zurücklehnen, unter Anführungszeichen. Und ich hoffe doch, dass langsam ein Umdenken stattfindet, dass man auch sozusagen sich den wissenschaftlichen Fakten stellt und wenn man so Dinge sich eben anschaut, wie diese Studie, die wir jetzt mehrfach auch zitiert haben, dass wir nicht nur das Gewicht reduzieren, sondern dass wir damit auch wirklich die Sterblichkeit senken können, ja, dann gibt es eigentlich aus meiner Sicht überhaupt keine Diskussion mehr. Ja. Ich meine, das ist ja eigentlich aus meiner Sicht total unverantwortlich, insbesondere solchen Menschen, wo ich schon weiß, dass die ein erhöhtes Risiko haben, weil sie halt schon einmal zum Beispiel einen Herzinfarkt gehabt haben, das zu verwehren, wenn ich weiß, dass ich damit ihr Leben möglicherweise retten kann. Ja? Und wer sich diesen Fakten nicht stellt, also den muss man leider ins Reich der Verschwörungstheorien schicken, weil das ist, wie gesagt, da fährt sozusagen die sprichwörtliche Eisenbahn drüber. Das kann man einfach nicht mehr wegdiskutieren, egal welche Einstellung man sonst zu diesem Thema hat. Man muss sich dann einfach auch wirklich den medizinischen Fakten stellen. Und ich glaube, das wäre mal zumindest ein guter Start, dass man dort, wo diese wissenschaftliche Evidenz existiert, dass man dort auch einmal entsprechend Patienten den Zugang zu diesen Therapien auf jeden Fall ermöglicht. Und das ist etwas, wofür wir auch, also die Österreichische Adipositas-Gesellschaft natürlich sehr stark kämpft.
Hoffentlich nur eine Frage der Zeit, bis da ein Umdenken kommt.
Hoffentlich.
Ja. Wenn man sich jetzt nach dem Gespräch denkt, vielleicht ist das für mich relevant, wo geht man hin, Hausärztin, Hausarzt?
Natürlich ist der Hausarzt oder die Hausärztin oft sehr häufig die erste Anlaufstelle bei so etwas. Man muss dazu sagen, dass das auch ein großes Problem ist, weil gerade im Kassenbereich und vor allem bei den Hausärzten und Hausärztinnen oft wenig Zeit ist, sich sozusagen mit diesem Thema zu beschäftigen, weil wir haben jetzt vorher schon erläutert, was da alles dazugehört. Das heißt, das ist nichts, was man in 5 Minuten oder in 10 Minuten erledigen kann. Und im Moment ist es leider so, dass auch das gesamte Drumherum dieser Therapie in keinster Weise irgendwie abgegolten wird. Das heißt, diese langen Gespräche, die da notwendig sind, die Einschulungen, die diätologische Beratung, all diese Dinge werden ja auch noch nicht erstattet oder bezahlt. Das heißt, das ist leider Gottes im Moment noch so, dass es für viele, auch in der Hausarztpraxis, dass es einfach auch überfordernd ist, jetzt sich da eine Stunde jetzt zum Beispiel zu einer Schulung hinzusetzen und auf all diese Aspekte einzugehen. Das heißt, tatsächlich passiert da sehr viel im Moment nach wie vor in den Spezialambulanzen, also in den großen Krankenhäusern, dann natürlich auch im Wallarztbereich, aber grundsätzlich kann jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, jeder, ich würde sagen, auch, insbesondere auch, wenn das Ärzte und Ärztinnen sind, die mit Diabetesbehandlung Erfahrung haben, das sind gute Anlaufstellen, weil eben, wie gesagt, diese Medikamente ja schon länger im Diabetesbereich durchaus im Einsatz sind. Und wenn sich hier jemand damit schon länger beschäftigt, dann kann man dort auf jeden Fall mal nachfragen und wenn das sozusagen jetzt der eigene Hausarzt oder die eigene Hausärztin jetzt das nicht anbietet, dann vielleicht zumindest kann sie den Patienten oder die Patientin dann zum Spezialisten verweisen, wenn der Patient das gerne möchte.
Ja. Lieber Florian, danke für deine Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch.
Für mich war das Gespräch mit Florian augenöffnend. Wir haben nachher auch noch ein bisschen über meine eigene Gesundheit gesprochen. Das ist schon ehrlicherweise eine der praktischeren Seiten meines Jobs, dass sich die Experten dann manchmal noch für mich selbst Zeit nehmen. Also danke dafür nochmal, Florian. Und meine Notizen aus dem Gespräch habe ich wie immer in mein Paper Republic Ledernotizbuch mitgeschrieben. Paper Republic ist ja Partner von Erklär mir die Welt. Ich liebe ihre Notizbücher, die Begleiter fürs Leben sein sollen. Was habe ich also aufgeschrieben? Was nehme ich mir mit? Erstens, Abnehmspritzen ahmen Hormone aus unserem Darm nach. Die werden nach jedem Essen ausgeschüttet, die körpereigenen Hormone sind aber gleich wieder weg. ForscherInnen haben diese Hormone im Labor jetzt künstlich länger haltbar gemacht. Das zügelt den Appetit der Menschen, die sie nehmen. Der Körper baut also nicht mehr Gewicht ab, wenn man die Abnehmspritze nimmt, sondern man will wegen der Spritzen einfach weniger essen. Zweitens, Spritzen alleine reichen nicht. Begleitend braucht es Bewegung und Krafttraining, weil der Körper, wenn er abnimmt, Muskeln abbaut. Außerdem muss man sich auch die Ernährung anschauen. Beides muss langfristig umgestellt werden. Oft braucht es auch immer wieder mal die Spritzen. Adipositas ist eine chronische Krankheit. Sie geht nie ganz weg. Der Körper will das alte Gewicht und Fett halten, weil uns das evolutionär schützte. Drittens, die Spritzen helfen gegen vieles. Sie helfen nicht nur gegen Diabetes und das Abnehmen, sondern sie scheinen im Körper auch unnütze Entzündungen zurückzufahren, was für ganz viele andere Krankheitsbilder ebenfalls positive Wirkungen zeigt. Die Daten sind schon klar, die Effekte sind so gut, dass die Krankenkassen nachziehen und die Medikamente für alle, bei denen es eine Indikation gibt, übernehmen müssen.
So, und jetzt noch das Outro von mir. Ich bin der Günther und der Hörer des Monats. Ich bin vom Beruf Gründungsberater und helfe Menschen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Das ist eine extrem faszinierende Arbeit, weil ich bin der Meinung, dass sich jeder Mensch einmal in seinem Leben selbstständig gemacht haben sollte, weil ich finde, es gibt kein besseres Persönlichkeitsentwicklungsprogramm als die Selbstständigkeit. Weil nirgends sonst lernt man so viel über sich selbst, über seine Stärken, aber auch über seine Schwächen. Von Erklär mir die Welt gibt es 2 Folgen übers Gründen, nämlich die Folge 141 mit Theresa Imre und Folge 157 mit Hansi Hansmann. Okay, und jetzt noch die Credits. Mitarbeit Valentina Pfadner und Thomas Pelkmann. Audio- und Videoproduktion macht Andreas Fischer von Sisigrant. Vermarktung machen Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten, damit er für uns HörerInnen gratis bleibt. Und wenn du den Podcast auch mit einem finanziellen Beitrag unterstützen willst, dann geh auf erklärmir.at/support. Bitte supportet Erklär mir die Welt und andere kleine Unternehmen in eurem Umfeld. Dankeschön. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Günther.